Herr Jesus, hab Dank dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen und dass du uns auch heute Morgen segnen willst, Herr. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir uns hier versammeln dürfen. Danke, dass wir füreinander beten dürfen, besonders für die, die krank sind, für die, die gar nicht mehr kommen können, Herr. Immer wieder wollen wir sie am Sonntagmorgen auch segnen und dich bitten, dass du wirklich auch bei ihnen bist, Herr. Ja, wir preisen dich einfach dafür, dass wir dich haben dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass wir mit dir das Wort teilen dürfen. Amen. Ja, das Thema heute Morgen heißt, womit ernähren wir unsere Seele und die Seele der Gemeinde? Ist deine Seele gesund, stark und widerstandsfähig? Womit ernährst du deine Seele? Eins ist ja mal klar, wenn wir viel Ungesundes essen, werden wir davon krank und können daran sterben. Pferdefleisch ist da ja noch harmlos. Viel schlimmer sind die ganzen Gifte, genmanipulierte Nahrung, Chemikalien und so weiter. Manchmal fragt man sich, was kann ich überhaupt noch essen? Aber dann gehe ich zu Ingrid, die weiß das. Ja. Genauso klar ist, wer nur Gesundes isst, stirbt auch. Jo, das ist mal so. Dr. Manfred Lutz, Professor Dr. Manfred Lutz schreibt in seinem Buch Lebenslust, auch wer gesund stirbt, ist tot. Und dennoch achten die meisten Menschen zu Recht auf eine einigermaßen gesunde Ernährung. Und das dürfte Alexander ja gefallen. Man lebt auch nicht ewig in dieser Welt, aber man kann die Lebensqualität während des Lebens ja steigern. Das gilt auch für unseren Körper. Wie gehen wir aber mit unserer Seele um? Wir brauchen eine gesunde Seele, die kraftvoll, zuversichtlich und positiv ist, um in der Lage zu sein, Herausforderungen des Lebens zu bewältigen. Die Aufgaben des täglichen Lebens, Probleme, Rückschläge, Enttäuschung und so weiter, damit wir nicht bei jeder Herausforderung zusammenbrechen, sondern kraftvoll mit Freude, Liebe und Begeisterung darauf zugehen und es anpacken. Was machst du, wenn du dich am Ende ausgelaucht fühlst, um aufzutanken? Wir haben gerade was gehört von ausgelaucht sein. Also, das ist nicht weit weg. Das kann uns allen passieren. Und das passiert mir auch manchmal. Der bequemste Weg ist ja die Fernbedienung, Bier oder Wein oder was anderes. Doch dabei geht es meistens ja nicht darum aufzutanken, sondern abzuschalten. Das wissen wir auch. Auftanken funktioniert so nicht. Dann hat jeder so seine Methoden, um die Kraftreserven zu mobilisieren. Zum Beispiel Musik, Konzert, Lesen, Sport, Spaziergang, Wellnesswochenende oder wie auch immer. Ein Kraftschub für die Seele bekommen die meisten Menschen, wenn sie Erfolg haben. Anerkennung bekommen, geliebt werden, also durch positive Zuwendung anderer Menschen. Das zum Beispiel ist unsere Aufgabe. Jeder sucht sich hier seine eigene Methode und bewertet sie für sich unterschiedlich. Ich will alle diese einzelnen Methoden untereinander nicht bewerten. Und doch haben alle etwas gemeinsam. Immer muss man sich dafür anstrengen oder etwas einbringen, um an diese Nahrung heranzukommen. Von selbst sprudeln die Quellen nicht. So kann ein Teufelskreis entstehen. Ich muss mich für neue Nahrung anstrengen, aufraffen, aber je weniger Kraft ich habe, desto weniger schaffe ich es und desto weniger neue Nahrung bekomme ich, bis die Kraft ganz aufgebraucht ist. Keines dieser Nahrungsmittel für die Seele kann uns wahres und erfülltes Leben geben und schon gar nicht ewiges Leben, denn am Ende sind wir tot. Jesus sagt dazu in Johannes 6, Vers 47 bis 51, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Jesus sagt also, mit den irdischen Nahrungsmitteln für die Seele ist es wie beim Manna in der Wüste, mit dem das Volk Israel während der Wanderung durch die Wüste vom Himmel versorgt wurde. Das war ein Wunderessen, von Gott selbst bewirkt, aber trotzdem blieb es ein irdisches Essen. Die Seele wurde damit nicht angefüllt und die Menschen mussten trotzdem sterben. Irdische Nahrungsmittel können uns nur kurzfristiges irdisches Leben geben. Jesus sagt, bei mir bekommt ihr die Nahrung für eure Seele, die aus dem Himmel kommt und euch mit Kraft aus der Ewigkeit anfüllt. Und diese Nahrungsquelle sprudelt ständig, auch wenn ich selbst keine Kraft habe. Sie besiegt sogar den Tod und bringt uns in die Ewigkeit. Und sie steht uns immer und überall zur Verfügung. Ich bringe euch Freude, Hoffnung, Liebe, Zuversicht, alles, was die Seele braucht, um gesund, kraftvoll, zuversichtlich und positiv an die Herausforderungen des Lebens heranzugehen. Bei Jesus finden wir die gesunde Nahrung, die wir für eine gesunde Seele brauchen. Die Orte für unsere seelische Nahrungsaufnahme finden wir in der Apostelgeschichte 2 im Bericht über das Leben in der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte, heute gelesen. Da heißt es in Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Die Lehre der Apostel ist das Wort Gottes in der Bibel und mit Brotbrechen ist das Abendmahl gemeint. Christliche Gemeinschaft und Gebet sind für alle verständlich. Es sind die Orte, wo wir verbunden werden mit dem auferstandenen Jesus. Man kann es auch die 4 Steckdosen Gottes nennen. Nur wenn wir dort angeschlossen sind, kann die Energie Gottes fließen und unser Leben zum Leuchten gebracht werden. Was machen wir aber, wenn unsere Seele Hungergefühle zeigt? Nehmen wir dann die erste beste Nahrung, die uns angeboten wird, im Fastfood-Restaurant, an der Eisdiele, was griffbereit im Supermarkt liegt, die mitgebrachte Stulle, die Mutter schon für uns gemacht hat, was wir kennen und gewohnt sind, oder werden wir zu Feinschmeckern und wählen ganz bewusst aus und nehmen das, was Jesus uns anbietet? Wer das nimmt, was Jesus uns anbietet, ist der wahre Feinschmecker. Lassen wir uns von dem beeinflussen, was uns gerade als modern angeboten wird, oder handeln wir bewusst und tun das, was wir als richtig erkannt haben und gehen zu Jesus. Was für den Einzelnen gilt, gilt genauso für eine christliche Gemeinde als Ganzes. Auch die Seele der Gemeinde soll gesund, kraftvoll, lebendig, zuversichtlich, voller Begeisterung sein, um die Aufgaben und Herausforderungen mit Freude, Liebe und Kraft zu bewältigen. Jesus hat uns den grundlegenden Auftrag gegeben, seine Botschaft in Wort und Tat zu bezeugen, allen Menschen den Glauben an Jesus nahezubringen. Es gibt Menschen, die sind einsam oder leiden unter der Last ihrer Probleme. Und sie brauchen Menschen, die ihnen mit Offenheit, Liebe und Freundlichkeit begegnen. Und das, denke ich mal, ist auch der Grund, warum ihr draußen auf der Straße euch befindet und solche Menschen ansprecht. Wir sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Lebensstilen und Meinungen. Daraus soll eine kraftvolle und lebendige Gemeinschaft werden. Und es gibt noch viele andere Aufgaben und Herausforderungen. Bewältigen wir das alles mit Freude, Liebe und Kraft? Ist unsere Gemeindeseele gesund? Ein Hauptproblem vieler Gemeinden in Europa ist die falsche Nahrung für die Gemeindeseele. Wir haben uns am Donnerstag einen Film zur Offenbarung 13 angesehen, In der Einleitung haben wir erfahren, worauf Gott wirklich Wert legt. Zwei Dinge sind unabdingbar und gehören zusammen: Wahrheit und Gehorsam. Gott will, dass wir in der Wahrheit mit uns selbst, mit anderen und natürlich im Einklang mit Gottes Wort sind. Und wenn es um Letzteres geht, um Gottes Wort, dann will er unseren Gehorsam. Damit wir gehorsam sein können, müssen wir das Wort lesen. Aber wir haben in dem Film gesehen, was im Leib Christi so los ist. Einige füttern die Gemeinde mit theologischen, philosophischen oder humanwissenschaftlichen Theorien. Aber das ist nur Nahrung für den Kopf und nicht für die Seele. Andere füttern sie mit dem eigenen Engagement, der menschlichen Kraft, den Ideen der Mitarbeiter. Aber dann bleibt auch alles menschlich in einer Gemeinde wie in einem Verein. Die Gemeindeseele braucht zuallererst himmlische Nahrung. Sie braucht Jesus Christus. Sie braucht das Gebet. Beim Beten gehen wir in die Gegenwart Gottes und geben ihm alles, was uns belastet, und wir lassen uns anfüllen und prägen von seinem Geist. Offenbarung 13 spricht vom richtigen und vom falschen Geist. Wir werden den Bibeltext am nächsten Donnerstag in den Bibelstunden miteinander durchnehmen. Der Film war nur die Einleitung. Die Seele braucht das Wort Gottes, denn es weist uns den Weg, gibt uns Orientierung und Kraft. Sie braucht die Feier des Abendmahls, wo wir unsere Gemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus erneuern und neue Kraft für den Alltag bekommen. Sie braucht die christliche Gemeinschaft. Da ist Jesus in besonderer Weise gegenwärtig und wir bekommen Ermutigung und Stärkung für unseren Weg im Leben. Nur mit Jesus als Quelle unserer Nahrung wird die Seele einer Gemeinde gesund, kraftvoll und lebendig sein. Wird vom Geist Gottes begeisterte Mitarbeiter haben und die Gemeinde mit Freude, Kraft und Liebe bauen. Werden Menschen die Gegenwart und Kraft Gottes in der Gemeinde spüren und himmlische Hilfe in der Gemeinde erfahren. Und dann wird die Gemeinde etwas ausstrahlen können von der Liebe und der Freundlichkeit Christi. Ich wünsche mir, dass wir das nie vergessen, auch nicht in 20 oder 40 Jahren, wobei ich hoffe, dass Jesus vorher wiederkommt, dass es nicht so lange braucht. Die Aktivitäten, die eine Gemeinde durchführt, können sehr unterschiedlich sein und müssen sich auch verändern. Da ist vieles möglich, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass die Seele der Gemeinde himmlische Nahrung bekommt. Dass sie aus der Kraft Jesu Christi, aus der Kraft des Heiligen Geistes lebt. Dann wird die Gemeinde gesund sein und leben. Das ist unserem Herrn ganz wichtig. Und weil es ihm so wichtig ist, stellt er uns auf die Probe. Er sucht unseren Gehorsam, der sich aus dem Wort Gottes speist. Und ich möchte dazu noch eine Bibelstelle aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22, lesen, ab Vers 1. Und da heißt es: Einige Zeit danach geschah es. Gott stellte Abraham auf die Probe. Abraham, rief er. Ja, erwiderte Abraham. Nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit ihm ins Land Moria, auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Auweia. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud seinen Esel und machte sich mit seinem Sohn auf den Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Auch zwei Knechte nahm er mit. Am dritten Tag erblickte er den Berg in der Ferne. Da sagte er zu den Knechten: Bleibt hier mit dem Esel. Ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen. Dann kommen wir wieder zurück. Abraham packte seinen Sohn, die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm das Becken mit glühenden Kohlen und das Messer. So gingen die beiden miteinander. Nach einer Weile sagte Isaak: Vater, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. So gingen die beiden miteinander, sie kamen zu dem Ort, und dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham ein Altar und schichtete die Holzscheite auf. Er fesselte Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf den Holzstoß. Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her: Abraham, Abraham!
Ja?
Der Engel rief: Halt ein! Tu dem Jungen nicht zuleide! Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafsbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Er nannte den Ort: Der Herr sorgt vor. Noch heute sagt man: Auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Im ersten Moment denken wir: Was für eine grausame Geschichte ist das? Wie kann Abraham das machen? Brutal und kaltherzig gegenüber seinem Sohn. Und wie kann Gott sowas fordern? Soll so Gott sein, an den wir glauben? Wie muss Abraham sich gefühlt haben mit der Alternative, entweder sein Kind zu verlieren oder sich gegen Gott aufzulehnen? Was muss er durchgemacht haben an Anfechtung, Zweifel, inneren Kämpfen, Trauer und auch Wut? Vielleicht hast du schon mal was Ähnliches erlebt, dass dir etwas sehr Wichtiges genommen wurde. Ein Mensch, Ansehen, eine Arbeitsstelle oder etwas anderes, das dir wichtig war. Hattest du ähnliche Gefühle? Wie kann Gott uns etwas wegnehmen, von uns fordern, was uns glücklich macht? Will Gott nicht, dass wir glücklich sind? Ist Gott nicht ein Gott der Liebe, der uns das Leben schön macht? Es kommt bei Abraham noch schlimmer. Isaak war ja nicht nur sein Kind, sondern er war die Erfüllung von Gottes Verheißung. Abraham war ausgezogen aufgrund einer Zusage Gottes. Ein großes Volk sollte ihn entstehen, durch ihn entstehen und zum Segen für die Völker sollte er werden. Lange Zeit hatte er keine Kinder. Die Zusage erfüllte sich nicht. Und trotzdem hielt er an Gott fest. Und dann, als Sarah schon sehr alt war, sie war 80, bekam sie den Sohn Isaak. Endlich erfüllte sich, was Gott ihm versprochen hatte. Haben wir auch eine 80-Jährige, die diese Verheißung hat? Ich glaube, da würde jeder beten: Bewahre mich. Ja. Also warum fordert Gott das? Warum tut Gott was? Ist das zu verstehen? In der Bibel wird Gott immer von zwei Seiten beschrieben. Die eine Seite, wo wir Gottes Liebe sehen und erkennen in Zuwendung, Schutz, Geborgenheit und ganz besonders in der bedingungslosen Annahme durch Jesus. Und dann sehen wir aber eine Seite, wo wir ihn nicht oder nur sehr schwer verstehen, zum Beispiel bei Hiob im Alten Testament oder auch im Leiden und Sterben Jesu. Viele Geschichten zeigen Gott so unterschiedlich und auch in unserem Leben erfahren wir beide Seiten. Diese Geschichte redet von einer Seite Gottes, die wir nur sehr schwer verstehen können. Schauen wir uns den Abschied zum Schluss noch etwas näher an. Am Anfang des Textes ist von einer Probe die Rede. Eine Probe bzw. eine Prüfung testet, ob ich etwas kann. Und wenn ich es geschafft habe, weiß ich, ich kann es. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass man sie nicht besteht. Wenn ich an meine Schulzeit denke, dann habe ich diese Erfahrung in den Fachbereichen Kunst und Turnen öfter gemacht. Besser sah es dagegen für mich in Mathematik und Deutsch aus. Als ich als Jugendlicher einmal einen Bach auf einem Ast überqueren wollte, bin ich richtig durchgefallen und war bis auf die Haut nass. Bei manchen Dingen erfahren wir auch, dass wir es bis zu einem bestimmten Punkt können und dann nicht mehr. Probezeiten gibt es im Arbeitsleben, in der Schule und auch in der Ehe. In der Ehe ist die Frage: Kann ich dem anderen ganz und gar vertrauen? Und je mehr Prüfungen gemeinsam durchgestanden werden, desto größer ist das Vertrauen. So nimmt Gott uns in die Schule des Glaubens, stellt uns auf die Probe, damit es größer wird, damit wir anschließend wissen, ja, ich kann es, ich kann Gott vertrauen. Was sollte Abraham machen? Er sollte sich einlassen oder sich, sollte er sich einlassen oder sich gegen Gott auflehnen und all das Vertrauen, das er gewonnen hatte, über Bord werfen? Beides war ihm unendlich kostbar. Wenn wir etwas hergeben sollen, was uns nicht wichtig ist, ist das kein Problem. Oder wenn uns der Glaube nicht wichtig ist, dann ist es auch kein Problem. Aber was für innere Kämpfe muss dieser Abraham durchgemacht haben? Und nun geht er diesen schweren Weg, allein im Vertrauen auf Gott, dass Gott es richtig macht, dass er es besser weiß als wir, auch wenn er nicht versteht, warum. Doch dann geht die Geschichte gut aus. Sehr gut. Abraham behält seinen Sohn und noch mehr, sein Vertrauen zu Gott ist wieder gewachsen, es ist wieder gestärkt worden. Gott zeigt, dass es ihm nicht um das Opfer geht, nicht darum, uns zu schaden, sondern um das Vertrauen, das durch die Prüfung wachsen soll. Abraham wusste nicht, wie es ausgeht, aber er hat vertraut. An einer Stelle ist Gott mit der Vertrauensfrage noch weitergegangen, nämlich bei seinem eigenen Sohn. Jesus kämpfte in Gethsemane um dieses Vertrauen zu seinem himmlischen Vater und er geht den Leidensweg bis zum Tod am Kreuz. Jesus ist den Weg nicht gegangen, um ein großes Werk zu vollbringen, sondern allein im Vertrauen auf seinen Vater im Himmel. Und nun die Kardinalfrage zum Schluss. Was erwartet Gott von uns? Die Bibel sagt, Gott versucht uns nicht über unsere Kraft, aber er versucht uns, stellt uns auf die Probe, nimmt uns in eine Schule des Glaubens. Wie Gott uns auf die Probe stellt, ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was er bei uns für richtig hält. Der berühmte Pastor Bodeschwink verlor in 10 Tagen 4 Kinder. Jemand kommt von einer Sorge in die nächste, durchlebt eine schwere Krankheit, verliert einen Menschen oder erleidet Seelenbeschmerz und eine unsichere Zukunft. Aber diese Frage kennen wir alle. Gott, warum lässt du das zu? Warum greifst du nicht ein und änderst die Situation? Das sind schwere Zeiten, in denen wir Gott häufig nicht verstehen. Aber gerade dahin möchte Gott uns dahin bringen, dass wir ihm vertrauen, auch wenn wir ihn nicht verstehen, dass wir uns einfach in seine Hand begeben, weil wir wissen, er wird es wohl machen. Wichtig ist, dass wir uns auf die Schulung Gottes einlassen, sie annehmen, trotz aller inneren Kämpfe, Trauer und Schmerzen, denn am Ende steht immer Gott. Wenn wir an der Hand Gottes gehen, dann steht am Ende jedes dunklen Tunnels Gott mit seinem ewigen Licht. Abraham erhält seinen Sohn zurück und damit die Erfüllung der Verheißung Gottes. Jesus geht durch den Tod zur Auferstehung. Bei uns kann neue Freude und neues Glück kommen und am Ende die Ewigkeit Gottes, die vollkommene Gemeinschaft mit Gott, die wir erfahren, die sich von ihm hineinnehmen lassen in die Schule des Vertrauens. Noch eine Schlussbemerkung. In der Umgebung des Volkes Israel gab es Völker, die religiöse Praxis hatten, das erstgeborene Kind ihrem Gott zu opfern. Mit dieser Geschichte wird die Praxis für das Volk Israel abgelehnt. Gott will nicht das Opfer, er will das Vertrauen. Er will, dass wir in Wahrheit leben, mit uns selbst, untereinander und mit dem lebendigen Gott selbst. Und dann will er unseren Gehorsam. Wahrheit, Gehorsam und Vertrauen. Das soll unsere ganz persönliche, alltägliche Dreieinigkeit sein. Amen. Amen.